Ich kann mich noch gut erinnern, wie im heimatlichen Gesamtunterricht des vierten Schuljahres oftmals ein Töpfer zu uns zu Besuch kam und dort seine handwerklichen Künste vorgestellt hat. Und für die Kinder war das eine Art handwerkliche Offenbarung, wie er dann den Tonklumpen auf die Töpferscheibe geschlagen hat, mehrmals, damit die letzte Luft entweicht, und wie er dann die Töpferscheibe am Anfang noch mit dem Fuß betrieben hat. Später hat man dann einen Motor zu Hilfe genommen. Und wie dann seine geschickten Finger aus diesem Tonklumpen etwas gestaltet haben. Zum Erstaunen der Kinder, die dann auch einen Brocken bekamen und es selbst einmal versuchen durften. Handwerkliche Offenbarung. Und so gibt es auch eine prophetische Offenbarung. Sie hat es gegeben für den Propheten Jeremias, den Gott selbst in eine Töpferwerkstatt hineingeführt hat. Und er hat ihm dort gezeigt, dass dem Töpfer manchmal etwas misslingt. Dass er aber dann mit dieser Tonmasse, aus der etwas nicht geformt werden konnte, einen neuen Beginn machte. Und schließlich beim zweiten oder beim dritten Mal gelang ihm sein Werk. Es ist ja eine erstaunliche Tatsache, dass im Verlauf der Heilsgeschichte scheinbar immer erst ein Misslingen Gottes steht. Und dann erst beim zweiten oder dritten Mal oder beim zweiten oder dritten Anlauf die Dinge vollendet werden. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Nun lesen wir Jeremias 18, die bekannte Stelle. Das Wort, welches von Seiten Jahwes zu Jeremia geschah, folgendermaßen: Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab, und daselbst werde ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab, und siehe, er machte eine Arbeit auf der Scheibe. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers, und er machte wiederum ein anderes Gefäß daraus, wie es zu machen den Töpfer gut erschien. Und der Apostel Paulus greift ja in Römer 9 dieses Geschehen auf, und er spricht davon, dass es Gefäße des Zornes gibt, von Gott zubereitet zum Verderben, wie der Pharao, und Gefäße der Barmherzigkeit, von Gott zubereitet zum Heil. Und das Wort Jahwes geschah zu mir also: Vermag ich euch nicht zu tun wie dieser Töpfer, Haus Israel? Spricht Jahwes, siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, also seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es auszureißen und abzubrechen und zu zerstören. Kehrt aber jenes Volk, über welches ich geredet habe, von seiner Bosheit um, so lasse ich mich des Übels gereuen. Nebenbei gesagt, die Gnadengaben und Verheißungen Gottes können ihn niemals gereuen. Aber seine Gerichte, die er angekündigt hat, dessen reut er sich oft. Und hier ist es auch gesagt, so lasse ich mich des Übels gereuen, das ich ihm zu tun gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es zu bauen und zu pflanzen, tut es aber, was böse ist in meinen Augen, so dass es auf meine Stimme nicht hört, so lasse ich mich des Guten gereuen, das ich ihm zu erweisen gesagt hatte. Prophetische Offenbarung im Hause des Töpfers. Ich möchte anknüpfen an das, was wir heute Morgen schon gesehen haben, dass unser Leib der Niedrigkeit auch ein solches Tongefäß ist. so wie es in Jesajas 64,8 heißt, und nun, Yahweh, du bist unser Vater, wir sind der Ton und du bist der Töpfer und wir alle sind das Werk deiner Hände. Und so hat der Herr, offensichtlich war es der Christus, Yahweh Elohim, Adam geformt vom Staub der Adama, der roten Tonerde. Also aus dieser Materie, weshalb Adam auch heißt der Rote. Oder aber anders, Aleph, der Erste, im Blut, Dam. So wurde er von Gott gebildet, in seinem Bilde. Und dieses Bild, dieses Musterbild, dieser Grundriss, dieser Bauplan, war nach Kolosser 1 der Christus. Und er wurde hernach begabt mit dem Ruach HaKodesh, mit dem Geisthauch Gottes. Dass er aus Staub gebildet ist, das hörten wir heute Morgen schon in 1. Korinther 15. Und damit ist die Verwesung, die Unehre und die Schwachheit unseres Leibes der Niedrigkeit verbunden. Und damit hängt es auch zusammen, dass unsere Seele am Staube klebt. So sagt es ja Psalm 119, Vers 25. Dort sagt der Psalmist, am Staube klebt meine Seele. Und das ist oft geradezu ein Kontaktkleber. Sie wissen ja, wie gefährlich diese Kleber sind. Man braucht sich nur mit zwei Fingern zu berühren, dann gibt es nur noch eine Möglichkeit, die beiden Finger wieder auseinanderzuschneiden. Und noch schlimmer wird es, wenn man diesen Kontaktkleber an die Lippen brächte. Für manche wäre das vielleicht ganz gut. Am Staube klebt meine Seele. Das müssen auch wir immer wieder erleben. Deshalb fährt der Psalmist fort, du aber belebe mich nach deinem Wort. Das ist das Wunder der Erlösung, der Wiedergeburt, dass diese am Staube klebende Seele sich dem Geiste unterordnet und durch das Wort Gottes wiederbelebt wird. Adam sollte ja ursprünglich der Königspriester über diese Erde sein, vor seinem Fall. Erich Sauer hat ja einmal ein Buch geschrieben vom Adel des Menschen. Und das ist wirklich wahr. Er war ja im Bilde Elohims, im Bilde Gottes, in dem Christus erschaffen worden. Aber dann kam jener furchtbare Verfall im Gericht, von dem auch Paulus in Römer 1 an drei verschiedenen Stellen spricht, wo er immer wieder sagt, darum hat Gott die Völker dahingehen lassen oder dahingegeben ins Gericht. Einmal dem Geiste nach in die Verfinsterung des Verstandes, in die Verblendung des Geistes, einmal dahingegeben in den Verfall der Seele, sodass statt der edlen Sehnsüchte des lebendigen Gottes, der ja die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat, allerlei schädliche Begierden und Lüste die Seele erfüllten. Und dann zum Dritten sind die Nationen, die Völker ausnahmslos dahingegeben auch in den Verfall des Leibes und in schändliche Abwege, die dort genannt werden, auch auf sexuellem Gebiet. Der Verfall im Gericht, sodass das Gefäß unseres Leibes zu einem Instrumentarium der Ungerechtigkeit geworden ist. So drückt es Paulus in Römer 6 aus, Vers 12 bis 13. Alle Glieder unseres Leibes seien Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Wenn ich in meinen Keller gehe, da habe ich einen kleinen Werkzeugschrank mit allerlei Werkzeugen, die je nachdem eine verschiedene Aufgabe haben. Und so meint hier der Apostel Paulus, wir können aufzählen, was wir wollen. Unsere Arme, unsere Lippen, unser Herz, unsere Beine und Füße, alles was wir haben, alle Glieder unseres Leibes, können Werkzeuge der Ungerechtigkeit sein. Ein tönernes Gefäß dahingegeben ins Gericht. Da gibt es allerdings dann den großen Bluff, der uns in Sprüche 26, Vers 23 angedeutet wird. Ein irdenes Gefäß mit Schlacken Silber überzogen, also mit ganz billiger Emaille, die beim Schmelzungsprozess des Silbers anfällt. So sind liebesfeurige Lippen und ein böses Herz dahinter. Das ist die fromme Täuschung. Es gibt Leute, die können, wo sie gehen und stehen, fromme Sprüche ablassen. Und in ihrer Gesinnung sind sie voller Gift und Galle. Ein irdenes Gefäß mit Schlacken Silber überzogen zur Täuschung, so sind liebesfeurige Lippen und ein böses Herz. Aber der Apostel Paulus sagt in Römer 6 noch etwas anderes, dass wir durch die Wiedergeburt unseren Leib Gott als Tempel des Heiligen Geistes zur Verfügung stellen können, als ein Gefäß für den Schatz, den er in seinem Evangelium offenbart, und dass dann die Glieder unseres Leibes Werkzeuge der Gerechtigkeit für Gott sein können. Über diesen Verfall des Menschen im Gericht möchte ich noch ein Wort lesen aus Psalm 31. Zunächst einmal Vers 8 bis 10. Du hast mich nicht überliefert in die Hand des Feindes, hast in weiten Raum gestellt meine Füße. Sei mir gnädig, Yahweh, denn ich bin in Bedrängnis. Vor Gram verfällt mein Auge, meine Seele und mein Bauch. So betet auch der Messias am Kreuz. Wiederum ist es ein Messias-Psalm. Denn vor Kummer schwindet mein Leben dahin und meine Jahre vor Seufzen. Meine Kraft wankt durch meine Ungerechtigkeit. Bei dem Messias ist es die Ungerechtigkeit, die er tragen musste, die Sünde der ganzen Welt, und es verfallen alle meine Gebeine. Also Zertrümmerung des Gefäßes, das Gott geschaffen hat. Dann aber auch Vers 12, meiner ist im Herzen vergessen wie eines Gestorbenen. Ich bin geworden wie ein zertrümmertes Gefäß. Denn ich habe die Verleumdung vieler gehört, Schrecken ringsum, indem sie zusammen wieder mich ratschlagten, sannen sie darauf, mir das Leben zu nehmen. Ja, das ist die Situation des Menschen, der tot ist, in Sünden und Übertretung, ein zertrümmertes Gefäß, ein Gefäß des Zorns, zubereitet zum Verderben, und die Glieder seines Leibes sind Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Und da können wir sagen, mit Klagelieder 4, Vers 1 bis 12, wie wurde verdunkelt das Gold, verändert das gute, feine Gold. Denn es gibt auch einen möglichen Verfall der Erwählten und der Glaubenden. Das Gold ist ja ein Bild des Glaubens. Das Feingold ein Bild des geläuterten Glaubens. Wie wurde verdunkelt das Gold, verändert das gute, feine Gold? Wie wurden verschüttet die Steine des Heiligtums an allen Straßenecken? So wird dort gebetet angesichts der Drangsal Israels und Jerusalems. Die Kinder Zions, die Kostbaren, die mit gediegenem Golde aufgewogenen, wie sind sie irdenen, tönernen Krügen gleich geworden, dem Werk von Töpferhänden. Ja, es ist ein ernstes Wort, dass es auch einen Verfall in den Gefäßen derer gibt, die zum Hause Gottes gehören. Wir wollen da einmal ein Wort des Apostels Paulus hören aus 2. Timotheus 2, dass er geschrieben hat im Blick auf ein großes Haus, und damit hat er sicherlich die Raumerweiterung der Behausung Gottes im Geiste geschaut, die wir heute die Christenheit nennen. Ein großes Haus. 2. Timotheus 2, ab Vers 20. In einem großen Hause aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, also tönerne. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Nicht wahr? In den goldenen und silbernen Gefäßen, da wurden vielleicht Wein oder Säfte gesammelt, oder es wurde in ihnen allerlei Obst angesammelt, und in den tönernen Gefäßen oder in den hölzernen Gefäßen wurde Müll gesammelt oder Schmutzwasser oder gar Kot. Zur Ehre und zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen hinwegreinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Es gibt also beide Möglichkeiten im Hause Gottes, in einem großen Haus. Und wir wollen uns doch alle dazu ermuntern lassen, dass wir nützlich dem Hausherrn werden, brauchbar dem Hausherrn, Gefäße, die angefüllt sind mit dem, was er beschlossen hat, zum Dienste seiner Gemeinde, goldene oder silberne Gefäße und wenn tönerne Gefäße, dann erfüllt mit dem Freudenevangelium Jesu Christi. Wenn aber jemand sich von den Gefäßen zur Unehre hinwegreinigt, dann wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Das ist ein ernstes Wort von der inneren Distanzierung. Das soll nicht heißen, dass wir von einer zur anderen Gemeinde ziehen. Und wir haben dann sicher bei einer jeden etwas auszusetzen. Es gibt, liebe Geschwister, die sind schon mittlerweile bei der 5. oder 6. Gemeinde gelandet. Mit dem Ergebnis, dass sie überall Mängel und Tadelnswertes finden. Nein, hier geht es um die innere Reinigung und Heiligung. Und je näher wir dem Herrn Jesus kommen, indem wir uns durch sein Wort reinigen lassen, umso mehr werden wir es erleben, dass die anderen, die auch in der Nachfolge und in der Heiligung stehen, uns nahe rücken. Und dass die Gefäße zur Unehre sind, von uns abrücken. Das heißt hinwegreinigen. Dazu möchte ich für die, die das Wort Gottes lieben, noch eine Stelle lesen aus Nehemia 13, Vers 7 bis 9. Dort berichtet Nehemia, und als ich nach Jerusalem kam, bemerkte ich das Böse, welche Eliaschib zugunsten Tobias getan, indem er ihm eine Zelle in den Höfen des Hauses Gottes gemacht hatte. Eliaschib war der hohe Priester und Tobia war ein erklärter Feind des Volkes Gottes und des Aufbauwerkes in Jerusalem, der durch List und Tücke und Anfeindung die Bauenden in Jerusalem immer wieder entmutigen wollte. Und diesem Feind des Gottesvolkes baute der hohe Priester im Hause Gottes eine Zelle. Also der Feind im Herzen der Gemeinde, wenn wir so wollen. Und da sagt Nehemia, und es missfiel mir sehr, und ich warf alle Hausgeräte Tobias aus der Zelle hinaus. Ja, das war ein entschlossener Mann. Und ich befahl, dass man die Zellen reinigen sollte. Und ich brachte die Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder hinein. den Weihrauch der Anbetung. Und so sind wir aufgerufen, uns hinwegzureinigen, wenn wir Gefäße sein wollen, nützlich dem Hausherrn in einem großen Hause der Gemeinde, von denen die Gefäße zur Unehre sind. Ich möchte auch etwas sagen zu einer ungesunden Gemeindewachstumsbewegung, die heute hier und da in der Welt nur auf die großen Zahlen sieht, auf das große Haus, auf die 4.000 oder 5.000 Mitglieder und sich dann rühmt, die größte Gemeinde auf Erden zu haben, wo dann Leute hereingeholt werden durch List und Tücke und durch allerlei Programm, das wir aufbieten, und dann werden sie dort sitzen gelassen und werden nicht in das Wachstum des Geistes hineingestellt, sondern bringen Mischgeist in die Gemeinde Gottes. In 4. Mose 19, 15, damit möchte ich diesen Punkt abschließen, steht einmal ein eigenartiges Wort von den Gefäßen. Auch von den goldenen und silbernen Gefäßen, die brauchbar dem Hausherrn sind. Auf ihnen sollte ein festgebundener Deckel sein. Sie könnten sonst durch Berührung von außen unrein werden. Ja, das ist wirklich wahr, dass wir diese Bewahrung brauchen. Ein Gottesmann hat einmal gesagt, die Bekehrung ist ein großes Gotteswunder, aber die Bewahrung ist ein weit größeres Gotteswunder. Denken Sie an die heutige Umwelt, und ich bedauere unsere jungen Leute, die durch diese Umwelt hindurchgehen müssen. Auch wir müssen es ja noch. Durch all die Gewalt, durch all die Gotteslästerung, durch gemeinen Sexismus in der Öffentlichkeit, durch all das, was in unserem Volke auch geschieht. Da braucht man wirklich Bewahrung Gottes. Da braucht man einen festgebundenen Deckel, auch auf dem goldenen und silbernen Gefäß, das dem Hausherrn nützlich sein will. Im Alten Testament war es ja dann so, da kam, wenn kein Deckel drauf war, der saure Regen hinein oder aber Mäuse, die dann in diesem Gefäß starben und das Gefäß verunreinigten, um nur einiges zu nennen. Und da sehen wir schon, dass es wichtig ist, was uns als Gefäße, die wir durch den Töpfer Gott gebildet worden sind, innerlich erfüllt, was unser Pleroma ist, unsere Fülle. Wir haben in diesen Tagen schon von den Gefäßen geredet, die der Hirtenjunge, der arabische Hirtenjunge in den Höhlen von Qumran gefunden hat, und das in diesen rissigen, unansehnlichen, uralten Tonkrügen wertvollste Schriften wie die Jesajas-Rolle die Zeiten überdauert hatten. Und diese Tonkrüge waren immerhin über einen Meter groß. Ich habe zu Hause eine kleine Nachbildung, auch aus Ton, die mir einmal eine Schwester aus Israel mitgebracht hat. Also Sie brauchen mir nichts mitbringen. Und in diesem Tonkrüglein ist dann eine kleine Handschriftenrolle nachgebildet mit hebräischen Sätzen. Die Krüge von Qumran, unansehnlich, rissig, uralt und in der Sonne schon verblichen, aber in ihnen das prophetische Wort des Königs der Propheten, des Propheten Jesajas. Und so haben auch wir in uns einen Schatz in irdenen Gefäßen, über den wir dann noch sprechen werden. Martin Luther soll einmal gesagt haben, wenn morgen die Welt unterginge, dann würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Es haben ja viele gefragt, was das für eine Torheit sei und was er denn eigentlich damit gemeint habe. Jeremias war auch einmal in einer solchen Situation. Da war ihm ganz klar angekündigt worden und er musste es immer und immer wieder zum Verdruss seines eigenen Volkes gleichsam als Staatsfeind weitergeben, dass das Volk Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt würde und dass sie dort 70 Jahre bleiben müssten. Das allerdings wird er nicht offenbarlich gesagt haben, das hat er niedergeschrieben. Und da bekommt er auf einmal unmittelbar vor der babylonischen Gefangenschaft von Gott einen eigenartigen Auftrag. Er solle sich einen Acker, ein Grundstück kaufen. Stellen Sie sich einmal vor, Gott habe beschlossen, das deutsche Volk auszulöschen. Und dann bekommen Sie von Gott den Befehl, dass Sie sich noch ein Grundstück kaufen sollen. Das ist ein Hoffnungszeichen, das hier Jeremias errichten soll. Er sollte das Grundstück, den Acker zu Anatot kaufen, zu deutsch erhörtes Gebet von Hanamel, dem Sohn seines Oheims, zu deutsch, Gott ist gnädig. Er hat es für 17 Silberschekel ziemlich billig erworben. Und das waren noch Zeiten, als man für diesen Preis ein schönes Grundstück bekam. Und dann sagt er in Jeremias 32, Vers 8, ich erkannte, dass es das Wort Jahwes war. Dann wird ein Kaufbrief geschrieben, ein offener, wo die Dinge ganz klar dargelegt werden, und ein versiegelter, offensichtlich mit dem Kleingedruckten, in dem geschrieben steht, dass Gott nach 70 Jahren sich seines Volkes wieder erbarmen werde und dass sie dann wieder ins Land kämen und Äcker kauften und Häuser bauten und Felder bestellten und Weinberge betreuten. Wunderbar dieses Zeichen der Hoffnung von Jahwe, dem Gott alles Fleisches, vor dem nichts unmöglich ist, so sagt es Jeremias. Also auch hier wieder ein Hoffnungszeichen, prophetisches Wort in einem erdenen, tönernen Gefäß. Und so sind ja auch wir wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und Petrus sagt in 1. Petrus 3, Vers 15, seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegenüber einem jeden, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Da haben wir die Jesajas Rolle in den tönernen Gefäßen, in den Tonkrügen und die Hoffnungsrolle des Grundstückskaufes Jeremias in einem Tonkrug. Seid bereit zur Verantwortung gegenüber einem jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, aber verbunden mit Sanftmut und mit Furcht, indem ihr ein gutes Gewissen habt. Also auch in unserem Zeugnis sollten wir darauf warten, dass Gott die Tür öffnet, dass uns auch Menschen einmal befragen, weil sie wissen, das sind Hoffnungsleute, die warten auf das Kommen des Herrn Jesus, die warten auf den Anbruch des Reiches Gottes und die uns dann befragen. Aber dann sollten wir ihnen nicht besserwisserisch antworten und in Hochmut und von einer hohen Position her, sondern verbunden mit Sanftmut und in einer heiligen Furcht vor dem lebendigen Gott, damit wir ein gutes Gewissen haben, auch nach unserem Zeugnis. Und dazu gehört ganz gewiss auch das Zeugnis vom Ziel der Gerichte Gottes, von den heilspädagogischen Maßnahmen seiner Ziele, die in seiner Liebe begründet sind, so wie es dann Jeremias in der versiegelten Rolle niedergelegt hat und in seinem irdenen Krug geborgen hat. Was erfüllt uns? Ich möchte ein zweites sagen. In Johannes 2 lesen wir ja von der Hochzeit in Kana am dritten Tage. Und wer das genaue Tagebuchprotokoll des Johannes einmal nachrechnet, der wird merken, dass dieser dritte Tag aufs Gesamte gesehen eigentlich der siebte Tag war. Der Sabbattag, der Tag der Ruhe Gottes. Und das ist ein wunderbares prophetisches Vorbild für die Hochzeit des Lammes, wo Israel eingeführt wird in die Ruhe Gottes als die Braut Jahwes in seinem Reiche. Aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen, sondern wir wollen es auch einmal heute hören im Blick auf die Frage, was erfüllt uns neben der Hoffnung, die wir in uns tragen. Da waren ja 6 steinerne, tönerne Wassergefäße mit je 40 Litern Wasser, also insgesamt 240 Liter Wasser, zur kultischen Reinigung für die Füße und für die Hände. Ein Jude hat sich ja Füße und Hände gereinigt, einmal vom Staub der Straße, aber dann auch die Hände, nicht in erster Linie aus medizinischen Gründen, sondern aus Gründen der kultischen Reinigung. Und da war dieser Hochzeitsgesellschaft, die ja 7 Tage lang zusammen war, und zwar alle Glieder dieses Dorfes, da war keiner ausgenommen, auf einmal der Wein ausgegangen, und Jesus wird durch seine Mutter aufgefordert, in dieser fatalen Situation einzuspringen. Und er wandelt das Wasser in Wein, und zwar in einen Wein, von dem die Leute sagen, das hättest du eigentlich zuerst anbieten müssen, denn der ist köstlicher als alles Vorherige. So wie das Ende der Wege Gottes immer köstlicher ist als der Anfang der Wege Gottes. Das zweite immer besser ist als das erste. Aber da haben wir einmal das Wasser. Epheser 5, Vers 26 werden wir von dem Apostel Paulus aufgefordert, damit wir schon hier auf den Weg kämen, der einmal zur Vollendung führen wird, wo wir ohne Flecken und ohne Runzeln und ohne dergleichen etwas sind, dass wir uns täglich reinigen sollten im Wasserbad des Wortes. Ja, das ist wichtig, diese Reinigung. Sehen Sie, wenn die Priester in das Heiligtum gingen, dann kamen sie zunächst am Opferaltar vorbei. Das ist die Basis, die Grundlage, das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi, der sich für unsere Sünden geopfert hat. Aber dann gingen sie nicht sofort in das Heiligtum und dort auf dem goldenen Altar den Weihrauch der Anbetung darzubringen, sondern sie mussten zuvor an einem Becken vorbei, das mit Wasser gefüllt war, und sich dort die schmutzigen Hände oder Kleider waschen, oft auch die blutbefleckten Hände, denn sie kamen vom Opfer, vom Schächten. Und dann durften sie gereinigt in das Heiligtum eintreten und dort die Anbetung darbringen, die Gott gebührt. Das liegt der Stelle zugrunde, die wir in Hebräer 10, Vers 19 und folgende lesen, wo es heißt, da wir nun Brüder Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, auf dem neuen und lebendigen Weg, eigentlich heißt es auf dem neuen und frisch geschlachteten Weg, das ist Jesus, welchen er uns eingeweiht hat durch den Vorhang hindurch, das ist sein Fleisch. Und weil wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns nun auch hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in Vollgewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und allzu gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten. Ja, das ist außerordentlich wichtig, diese Reinigung im Wasserbad des Wortes. Aber das Wasser wird durch Jesus verwandelt in den allerbesten Freudenwein des Evangeliums. Und dann lesen wir das Wort Gottes nicht mehr pflichtgemäß, sondern lesen es so, wie Psalm 119 sagt: Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Und das hat dieser junge Mann gesagt, dem lediglich die 5 Bücher der Tora des Gesetzes vorlagen. Und wenn es hochkam, einige Dinge aus der Vätergeschichte Israels und vielleicht einige Psalmen. Und er konnte sagen, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Also das Wort Gottes zur Reinigung, ganz gewiss, immer wenn wir es lesen, immer wenn wir es hören, aber dann soll es uns zum Wein der Freude werden und uns wirklich erfüllen, weil wir ja Träger des Heiligen Geistes sind. Da möchte ich nun ein Wort lesen, das mir immer wieder Freude macht und das zum Leitspruch und Motto meines ganzen Dienstes und meines Lebens geworden ist. Und zwar aus 2. Korinther 4, ab Vers 3, wo dann unmittelbar von diesen tönernen Gefäßen die Rede ist. Dort heißt es, wenn aber unsere Heilsverkündigung verdeckt ist. Man hat dem Paulus nachgesagt, den Menschen kann keiner verstehen. Da liegt eine Decke drüber. Dann sagt Paulus, wenn aber unsere Heilsverkündigung verdeckt ist, so ist sie in denen verdeckt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieser Weltzeit das Denken der Ungläubigen verblendet hat. Und der Gott dieser Weltzeit ist niemand anderes als Satan. Und er arbeitet in einer unglaublichen Weise. Er arbeitet hier durch ein Übermaß an Licht, durch eine Blendung. Mit einem andersartigen Jesus, mit einem andersartigen Evangelium, mit einem andersartigen Geist, die nicht von Gott stammen. Und er will uns blenden wie die Autofahrer, damit wir geistlicherweise irgendwo an einem Baum fahren und dort hängen bleiben. Er hat das Denken der Ungläubigen verblendet, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Das Ebenbild, das Wesensbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christum Jesum als Herrn, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn derselbe Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, er ist es auch, der in unsere Herzen hineingeleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Christi. Was für ein wunderbares Wort. Hier ist auf die allererste Schöpfung abgestellt, wo der lebendige Gott aus der Finsternis Licht leuchten hieß, als er sagte, es werde Licht. Derselbe Gott, der einstmals bei der Schöpfung aus der Finsternis Licht leuchten hieß, er ist es auch, der bei der Neuschöpfung und Wiedergeburt in unsere Herzen hineingeleuchtet hat. Luther sagt, damit in ihnen entstünde der Lichtglanz der Erkenntnis der Gottesherrlichkeit auf dem Angesicht Jesu Christi. Dann ist auf einmal das schöne Angesicht Jesu in uns aufgestrahlt. Und wir haben tief bewegt uns gebeugt vor diesem Gottessohn und vor seiner Herrlichkeit. schönster Herr Jesus, Herrscher aller Enden, Gottes und Mariens Sohn. Und seither schauen wir ihn an und seine Herrlichkeit, damit wir in sein Bild von Klarheit zu Klarheit verwandelt werden, als von ihm, der der Geist ist. Dann aber heißt es in Vers 7, wir aber haben diesen Schatz in irdenen, tönernen Gefäßen. Wir können auch sagen, in zerbrechlichen, zerrissenen, unansehnlichen, anfechtbaren, müden Gefäßen. Denken wir doch an die Gefäße der Qumran-Rollen, der Jesajas-Rollen. Wissen Sie, warum hat das Gott denn gemacht? Wäre es nicht besser, dass die Diener am Evangelium herumgingen wie Moses im alten Bund, der vom Sinai aus der Begegnung mit Gott zurückkam, aus der Wolke der Herrlichkeit und dessen Angesicht strahlte in einem solchen Lichtglanz, dass die Söhne Israels baten, er möge eine Decke über sein Angesicht legen, weil sie sich fürchteten? Wäre das nicht besser? Eine Dokumentation dessen, was wir sind, aber im neuen Bund geht es anders. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ist nicht nachweisbar, was wir sind und was wir werden und was wir geworden sind durch den Heiligen Geist. Wir haben diesen Schatz in irdenen, anfechtbaren, zerbrechlichen, unansehnlichen Gefäßen. Wir brauchen nur ein wenig weiter zu blättern. 2. Korinther 6, 8 bis 10. Durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, durch Ehre und Unehre, durch böses Gerücht und gutes Gerücht, als Verführer und Wahrhaftige, als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe wir leben, als Gezüchtigte und nicht zu Tode gebracht, als Traurige, aber allezeit uns freuend, als Arme, aber viele reich machend, als habe nichts, die das All besitzen. So heißt es wörtlich. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Da frage ich Sie, warum hat das Gott denn so gemacht? Warum bringt er uns immer wieder in eine solche Not hinein, dass wir bekämpft und angefochten werden, auch durch falsche Brüder, dass wir im Kampf des Glaubens stehen und Wunden empfangen, deren Narben kaum verheilen, dass wir innerlich ausgetrocknet sind und müde sind und manchmal meinen, wir könnten nicht mehr? Warum hat das Gott auf diese Weise gemacht? In Vers 7 steht es, damit die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns, auf dass es sich erweise und herausstelle, dass die Kraft von Gott stamme und nicht aus uns und nicht von uns. Chambers hat in seinem Andachtsbuch »Mein Äußerstes für sein Höchstes« einmal Folgendes geschrieben. Unter dem Thema »Bist du geistlicherweise erschöpft?« und zu dem Wort aus Jesajas 40, »Der einzige Gott wird nicht müde noch matt.« Erschöpfung tritt ein, wenn die vitalen Kräfte ganz aufgebraucht sind. Die geistliche Erschöpfung kommt nicht von der Sünde, sondern vom Dienen. Und ob du erschöpft bist oder nicht, hängt davon ab, woher du deine Hilfskräfte nimmst. Jesus sagte zu Petrus, weide meine Schafe. Doch gab er ihm nichts, um sie zu füttern. Der Vorgang, der uns zu gebrochenem Brot und ausgeschenktem Wein macht, bedeutet, dass wir die Nahrung für andere Seelen sein müssen, bis sie gelernt haben, sich selbst aus Gott zu ernähren. Sie müssen dich ausschöpfen bis auf den Grund. Doch achte sorgfältig darauf, dass du die notwendige Zufuhr erhältst, sonst wirst du bald gänzlich erschöpft sein. Ehe andere Seelen gelernt haben, unmittelbar aus dem Leben des Herrn Jesus zu schöpfen, müssen sie durch dich aus ihm schöpfen. Du musst buchstäblich ausgesaugt werden, bis sie gelernt haben, ihre Nahrung aus Gott zu ziehen. Wir sind es Gott schuldig, für seine Lämmer und Schafe unser Bestes zu sein, so gut wie für ihn selbst. Das ist schon wahr, jedenfalls zum Teil. Ich möchte noch an ein letztes erinnern. Da ist jener 10. Nisan der Leidensgeschichte, 6 Tage vor dem eigentlichen Passafest, vor dem Sabbat Gadol, dem 15. Nisan. Dort sind die Jünger noch einmal mit Jesus zusammen. Und es kommt jene Maria herein, nicht die Mutter des Herrn, sondern die Maria von Bethanien, mit einem Pfund echter kostbarer Narde, das sie in einem Alabasterfläschchen aufbewahrt hat. Man hat ausgerechnet, dass diese kostbare Narde in diesem Alabastergefäß etwa einen Jahreslohn gekostet hat. Stellen Sie sich das einmal vor. Ein Jahr harter Arbeit. Vielleicht hat diese Maria es aufgehoben für ihre Hochzeit, die dann nicht stattgefunden hat. Wir wissen es nicht. Und dann kommt sie herein, angesichts der Tatsache, dass dieser geliebte Herr, dieser Jesus, sein Leiden und Sterben klar vorausgekündigt hat, angekündigt hat. Und sie zerbricht die Alabasterflasche und lässt die Narde über seinem Haupte sich ergießen und salbt schließlich auch von der herabströmenden Narde seine Füße, um sich mit dieser Salbung zu ihm als zu dem Messias zu bekennen. Das hat keiner der anderen Jünger geglaubt und gehofft und getan. Die Maria wird gedacht haben, und wenn das alles in meinem Kopfe keine Lösung findet, und wenn scheinbar nach den Prophetenworten des alten Bundes dieser Weg Jesu völlig falsch ist, ich bekenne mich zu dir als zu dem Messias durch diese Salbung. Messias ist ja der Gesalbte. Und das geschah am Tage der Bereitstellung der Passalämmer. Da wurde das wahre Passalamm ausgesondert und gesalbt durch diese Frau. Da meutern die Jünger, bewegt vom sozialen Evangelium, und machen Judas zu ihrem Sprecher. Dieses Halbe hätte verkauft werden können und der Erlös hätte für viele Arme verwendet werden können. Kennen wir nicht? Aber der Duft der Salbe, heißt es dann, erfüllte das ganze Haus. Ach, möge Gott es doch schenken, dass auch durch den Zerbruch der Gefäße der Diener Christi das Haus der Gemeinde mit Wohlgeruch Gottes erfüllt würde, mit jenem lieblichen Geruch, von dem 2. Korinther 2, Vers 16 spricht, den einen, die verloren gehen, ein Geruch des Todes zum Tode, aber denen, die gerettet werden, ein Geruch des Lebens zum Leben. Ich möchte schließen. In Richter 7 mobilisiert Gideon im Auftrag Gottes seine wenigen Kämpfer gegen das gewaltige Heer der Midianiter. Und sie sollen gegen dieses Heer antreten. Richter 7, 19 bis 22. Und die Schlacht beginnt in der Nacht. Da sagt Gideon: Nehmt leere Krüge mit, Tonkrüge, und darin Fackeln. Sobald der Posaunenschall ertönt, zerschmettert ihr die Krüge, zieht die Fackeln heraus und entzündet sie und beim Lichtglanz der Fackeln erhebt ihr ein Kriegsgeschrei wider die Midianiter. Ein Kriegsgeschrei für Gideon und für Jahwe. Und dann erringt er den Sieg. Unser Bruder Adolf Heller hat in seinem Buche 200 Symbole, das Sie auch oben finden können, es ist sehr zu empfehlen, zu dieser Stelle geschrieben: Wenn die tönernen Krüge, die irdenen Gefäße unserer Menschenleiblichkeit und unserer Schwachheit zerbrochen werden, dann bricht das innewohnende, verborgen gehaltene Licht der Fackel des Geistes hell und strahlend hervor, und wir dürfen im Kampf für Gott von Sieg zu Sieg schreiten. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Amen.
Ich darf sie wieder zu dir nehmen.
Ach ja. Darf ich dann auch was nehmen?
So, irdene Gefäße sind wir. Das merken wir immer wieder. Da möchte ich sagen, ob jung oder alt. Aber die Überschrift sagte, wir haben diesen Schatz. Und dieser Schatz ist groß, den wir haben. Das neue Leben, den Heiligen Geist, die Innewohnung Christi. Das ist etwas Gewaltiges. Und da wollen wir Gott dankbar sein. Auch dass es nach außen ausstrahlt. Man merkt, wir sind Kinder Gottes und nicht verblendet durch den Geist Satans, sondern dass der Geist Christi in uns mächtig ist. Wir beten. Herr Jesus, habe du Dank, dass du in irdenen Gefäßen wohnst und uns dadurch zu einem Tempel des Heiligen Geistes und zu einem Tempel Gottes gemacht hast. Ein verborgenen Schatz, ein Geheimnis hast du in uns hineingelegt, das Geheimnis Christi, das niemand sehen und erkennen kann, als nur wer dich kennt. Und so erkennen wir uns auch untereinander, nicht nur wie es in dem Lied heißt, am leuchtenden Gesicht, sondern eben daran, dass du in uns, in unseren irdenen Gefäßen wohnst, in Fleisch und Blut, anfechtbar, voll Schwachheit, und doch tragen wir in uns das helle Licht. Ja, nun wollen wir dir einfach dafür danken, dass es so ist, dass du uns erwählt und berufen hast, dass du uns genommen hast. Nun gib Gnade, dass wir dir Stille halten und dass wir uns freuen, dass du in uns wohnst. Segne das, was wir gehört haben in uns. Lass es uns bewahren in unserem Herzen. Du segne den Abend, dann die Nacht und geh mit uns und begleite uns in deinem Frieden. Wir legen alle die in deine Hände, die uns anbefohlen sind, zu Familien und Häuser hin und her. Mögest auch dieses Haus bewahren und alle, die darin wohnen, und segnen all die Hände, die für uns da sind. So wollen wir dich anbeten, Vater, im Namen Jesu, und noch vielleicht in dieser Stunde gerade auch einmal wieder alle Obrigkeit und alle Völker und alle Menschen in deine Hand legen, in all dieser weltpolitischen Dinge, die zurzeit laufen. Und dich einfach bitten und anrufen, komme bald, Herr Jesus, und mache all diesem ein Ende, was so bedrohlich auf uns zusteuert. Noch einmal Anbetung dir, dem Vater, im Namen Jesu. Amen. Amen.